Ja, eigentlich habe ich den Eindruck, wir haben die Hälfte meiner Predigt schon gesungen, aber ich möchte trotzdem gerne noch einiges sagen und gleich zum Anfang die Frage stellen, wenn in der Bibel ein Brief an unsere Gemeinde geschrieben wäre, was würde da stehen? Wenn Paulus nicht nur an die Galater, Epheser oder Korinther schreiben würde, sondern einen Brief an die Schildischer, was würde er da schreiben? Wäre das viel Lob oder viel Ermahnung? Ich weiß es nicht, ich bin da nicht so sicher. Aber Bruder Heinrich und Klassen und ich haben uns heute einen Paulusbrief herausgegriffen, in dem wir ein Positivbeispiel sehen können, von dem ich hoffe, dass es bei uns ähnlich aussehen würde. Und zwar im Brief, im ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Ich finde es ganz erstaunlich, was Paulus hier der Gemeinde zu sagen hatte. Und ich darf uns jetzt im ersten Teil in den Brief einführen und das erste Kapitel so ein bisschen betrachten. Und wo ich dann aufhöre, bei Kapitel 2, da macht Bruder Heinrich später weiter. Zuerst will ich uns die Situation vor Augen führen, in die hinein Paulus diesen Brief schreibt. Und zwar kann man ziemlich sicher sagen, dass dieser erste Thessalonicher Brief geschrieben wurde zwischen 50 und 52 nach Christus. Also nur wenige Jahre nach Jesu Himmelfahrt. Und es ist auch sehr wahrscheinlich der allererste Brief von Paulus an eine Gemeinde. Thessalonich ist eine Stadt in Griechenland, die es heute noch immer gibt. Wenn man jetzt von ihr hört, sagt man Thessaloniki auf Griechisch. Und damals hatte Thessalonich schon 200.000 Einwohner, heute 325.000, also ganz ähnlich wie Bielefeld. Und es war auch schon damals eine sehr wichtige Stadt für Politik und Wirtschaft. Hier sehen wir eine Karte von der zweiten Missionsreise von Paulus und diese verschiedenfarbig markierten Gebiete sind die römischen Provinzen. Und oben links sieht man Mazedonien und Achaia. Ich gehe da ein bisschen näher ran, damit wir das besser sehen. Das sind so die im Wesentlichen das Gebiet vom heutigen Griechenland. Und Paulus war mit Silas auf seiner zweiten Missionsreise, unter anderem in Philippi, dort saß er ja mit ihm im Gefängnis. Und hier im Thessalonicher Brief wird Silas Silvanus genannt, das ist sehr wahrscheinlich dieselbe Person. Und nachdem sie dann in Philippi waren, sind sie nach Thessalonich weitergezogen. Und in der Apostelgeschichte kann man nachlesen, wie diese zweite Missionsreise abgelaufen ist. Da ist einiges darüber beschrieben und wir sind hier mitten in der zweiten Missionsreise, das ist in Kapitel 17 beschrieben, das kann man nachlesen, wenn man möchte. Und dort ist beschrieben, wie Paulus die Gemeinde in Thessalonich gegründet hat. Und zwar ist er in die Synagoge gegangen, zu den dort lebenden Juden, und hat ihnen das Evangelium erklärt. Und einige von den Juden dort, aber auch ganz viele Griechen, sind zum Glauben gekommen. Die anderen Juden, die nicht zum Glauben gekommen sind, die haben sich dann gegen die neue Gemeinde gestellt. Die haben einen Aufstand angezettelt und konnten damit bewirken, dass Paulus die Stadt verlassen musste. Paulus, Silas und Timotheus haben deshalb die Missionsreise fortgesetzt. Da sieht man nach Beröa, Athen und dann auch Korinth. Aber jetzt hat der Gemeindegründer seine frisch bekehrte Gemeinde verlassen. Da kann man sich schon vorstellen, dass es ein paar Probleme gibt bei so einer Menge von Neubekehrten. Und deshalb schickt Paulus nach einiger Zeit Timotheus zurück nach Thessalonich, um die Gemeinde dort zu besuchen. Dann kommt Timotheus zurück, um Paulus zu berichten. Und daraufhin, nachdem Paulus erfahren hat, wie es in Thessalonich aussieht, da schreibt er diesen ersten Thessalonicher Brief. Und ich möchte mit uns jetzt das erste Kapitel betrachten. Ich finde, das ist ein sehr schöner, aber auch geistlich herausfordernder Text. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, wie würde ein Brief an die Schildischer aussehen? Und ich hoffe, so ähnlich wie dieser hier. Hier können wir nachlesen, wie das Zeugnis einer Gemeinde in der Welt aussehen soll. Was Timotheus Paulus berichten konnte, war sehr positiv. Gerade erst hat der Gemeindegründer die Gemeinde verlassen und trotzdem sieht es so gut aus. Und ich möchte den Text jetzt einmal komplett vorlesen und bitte darum, dass wir ganz aufmerksam zuhören. Ich habe mich in diesem Fall für die Neue Genfer Übersetzung entschieden und lese jetzt 1. Thessalonicher 1, die Verse 2 bis 10. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Das ist ein Zeugnis, das ich mir auch für unsere Gemeinde wünsche. Paulus schreibt, dass man in ganz Mazedonien und Achaia, das heißt in ganz Griechenland, von dem Glauben der Thessalonicher Gemeinde gehört hat. So echt, so begeisternd, so überzeugend, so authentisch war ihr Glaube, obwohl sie wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Wie geht das? Wie schafft man das als Gemeinde, so etwas fertigzubringen? Die eine Patentantwort habe ich nicht. Und wir könnten jetzt als Antwort ein paar allgemeine, fromme Grundsätze aufzählen, die wir als Gemeinde alle einhalten müssen und die auch richtig sind. Aber stattdessen möchte ich uns gerne eine Frage stellen. Was kann ich tun? Und was kannst du tun, damit unsere Gemeinde so ein Zeugnis in der Welt hat? Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich mit uns immer wieder in den Bibeltext schauen, damit wir sehen, wie die Thessalonicher das gemacht haben. Das Verhalten der Thessalonicher, wie Paulus es hier beschreibt, das besteht im Wesentlichen in drei Dingen. Erstens, Jesus lieben. Zweitens, von Jesus reden. Und drittens, auf Jesus warten. Das Erste, was die Thessalonicher gemacht haben, Jesus lieben. Paulus schreibt davon, dass die Thessalonicher das Evangelium verstanden und angenommen haben. Sie sind umgekehrt von ihrer ganzen früheren Lebensweise. Ihr ganzes Umfeld hat gesehen, für diese Menschen haben sich die gesamten Lebensprioritäten geändert. Sie sind umgekehrt. Sie haben das Evangelium verstanden, angenommen und Jesus geliebt. Das ist der erste Schritt, Jesus lieben. Und darauf folgt ganz natürlich, ganz logisch der zweite Schritt, von Jesus reden. Das haben die Thessalonicher auch gemacht und ich lese noch mal kurz vor, die Verse 6 bis 8. Ihr seid unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Das ist die ganz natürliche Reaktion auf Bekehrung, von Jesus reden. Das haben die Thessalonicher getan, aber wie? In ganz Griechenland hat man von der Gemeinde gehört. Paulus schreibt, dass die Thessalonicher zu einem Vorbild geworden sind für andere Christen. Und dieses Wort, was hier im griechischen Grundtext Vorbild heißt, das hat man benutzt für ein Siegel, das man in Wachs gedrückt hat. Oder für einen Prägestempel, mit dem man Münzen geprägt hat. So prägend waren die Thessalonicher für andere Christen. von Jesus reden. Das gilt zum einen unter uns Gläubigen, zum anderen auch nach außen hin in die Welt. Unter Gläubigen ist das ja kein Problem, denkt man zuerst. Wenn der Gottesdienst nachher zu Ende ist und du mit deinen Freunden hier stehst und redet, worüber sprecht ihr dann? Oder heute nachmittags, wenn ihr euch trefft, was sind dann eure Gesprächsinhalte? Ich weiß, viele werden über Jesus reden und ich will auch nicht sagen, dass das nur unser einziger Gesprächsinhalt sein darf, auf keinen Fall. Aber in manchen Situationen ertappe ich mich selbst bei dem Gedanken, das ist jetzt unnatürlich. Das passt jetzt nicht ins Gespräch rein, wenn ich jetzt auf Jesus komme. Ich sage meinem Bruder diese Ermutigung lieber nicht. Was für ein absurder Gedanke. Es kann für uns Christen doch nichts Natürlicheres geben, als über Jesus zu reden. Und das ist eine Sache, an der ich selbst arbeiten muss. Und ich lade dich ein, wenn du das auch bei dir entdeckst, dass wir es uns zur Aufgabe machen, von Jesus reden, ihn ständig in unsere Gedanken, in unsere Gespräche miteinander einzubringen. Und wenn wir das machen, dann ist es nur noch ein nächster Schritt, das auch nach außen hin in die Welt zu tun. Wenn es für uns ganz normal wird, Jesus in unsere Gedanken und Gespräche beständig mit einzubeziehen, dann können wir das auch auf ganz natürliche Weise gegenüber Menschen tun, die Jesus nicht kennen. Und das Dritte, was die Thessalonicher gemacht haben, auf Jesus warten. Paulus schreibt in Vers 9 und 10, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Ich denke, das hier ist der entscheidende Punkt. Jesus zu lieben und von ihm zu reden, das ist sehr wichtig. Aber wenn ich nicht auf Jesus warte, dann sind auch die ersten beiden Punkte nichtig. Wenn ich nicht auf Jesus warte, dann liebe ich ihn nicht wirklich und dann werde ich auch kaum von ihm reden. Zuerst, wenn ich so denke oder höre, auf Jesus warten, dann denke ich, ja, Jesus kommt bald wieder, wir müssen bereit sein, Amen. Aber so einfach ist das nicht. Paulus nennt hier das Warten auf Jesus und die Abkehr vom Götzendienst bei den Thessalonichern in unmittelbarem Zusammenhang. Was hat das miteinander zu tun? Wenn ich neben Gott einen anderen Götzen habe, dann warte ich nicht auf Jesus. Wenn in meinem Leben irgendetwas ist, das ich anstelle Gottes in den Mittelpunkt stelle, dann warte ich nicht auf Jesus, sondern ich warte nur darauf, dass mein Götze, mein Ersatzgott mir Erfüllung bringt. Und wenn ich dann an Jesu Wiederkunft denke, muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen, ja, Jesus soll ja eigentlich wiederkommen, aber bitte noch nicht jetzt. Soll noch ein bisschen warten. Was ist dein Götze? Ich denke, ich muss jetzt nicht viele Beispiele aufzählen, was ein Götze sein könnte. Die meisten wissen, was ihr eigener Götze ist. Und lasst uns einmal vor Augen halten, was sind unsere Götzen? Was ist dein Götze? Von den Thessalonichern schreibt Paulus hier, dass sie sich dem wahren Gott zugewandt haben. Und als sie dann gesehen haben, wie es bei Gott ist, haben sie sich allen anderen Götzen abgewandt. Wenn man sieht, wie es bei Gott ist, braucht man keinen Gottersatz mehr. Ich kenne Jesus und ich weiß das eigentlich. Und wenn du Jesus kennst, dann weißt du das auch ganz genau. Unser Problem ist nur, dass wir das immer wieder vergessen. Wir als Christen stehen ständig in der Gefahr, neben Gott irgendeinen Ersatzgott an seine Stelle zu rücken. Aber dieser Gottersatz wird mir und dir niemals Leben in Fülle geben, so wie Gott es tut. Und deshalb ist es absolut essentiell, ganz entscheidend, dass du und ich in der persönlichen Gemeinschaft mit Gott bleiben. Dazu sind Gottesdienstbesuche und Gemeinschaft mit anderen Christen sehr wichtig. Aber genauso wichtig ist, dass du und ich unsere eigene tägliche, persönliche Zeit mit Gott haben. Und die bewirkt dann, dass wir Gott lieben, dass wir von ihm reden und dass wir auf Jesus warten. Und wenn du und ich das tun, dann wird unsere Gemeinde ein Zeugnis sein in Schildische, in Bielefeld, in OWL, in NRW und in ganz Deutschland. Jesus lieben, von Jesus reden und auf Jesus warten. Lasst uns das tun. Amen.